Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 19. Folge des Podcasts Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Sabine.
Hallo Eva.
Ich freue mich, dass wir heute hier zusammensitzen, denn wir wollen ein Thema aufgreifen, was wir öfter schon mal angerissen haben, den Zusammenhang des Erstarkens der Rechten mit ökonomischen Fragen. Also was haben ökonomische Fragen mit dem Rechtsruck zu tun? Das Thema hat ja Konjunktur, unter anderem auch unter dem Schlagwort, dass wir eine antifaschistische Wirtschaftspolitik brauchen, um eben so einen weiteren Rechtsruck zu verhindern. Aber wir wollen heute erstmal fragen, was ist überhaupt dran, dass die Sparpolitik einer Regierung oder eben wirtschaftliche Abstiegsängste, dass die dazu führen, dass die Leute eher rechts wählen. Das wollen wir uns heute genauer anschauen und das hast du vor allen Dingen getan, Sabine. Und kleiner Hinweis, wir nehmen heute am 29. Juli auf und zwar machen wir direkt eine Doppelfolge. Wir werden uns in einem zweiten Teil noch dann dem Thema widmen, wie und woran genau rechte Parteien bei ihrer Mobilisierung eigentlich so erfolgreich andocken können und was uns das erzählt über unsere Wirtschaftsweise. Das heißt, ihr habt eine lange Sommerpause hoffentlich vor euch und damit auch viel Zeit, euch in dieses total spannende Thema reinzuhören, was wir unbedingt jetzt in zwei Folgen machen müssen, weil es sehr, sehr viele Aspekte hat. Sabine, du hast die Bühne. Leg genau. Los.
Gut, also dieser Zusammenhang zwischen ökonomischen Krisenerscheinungen und staatlicher Sparpolitik und dem Erstarken der Rechten, der ist eigentlich erst wieder so richtig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit geraten durch den Diskurs antifaschistische Wirtschaftspolitik. Da wollen wir jetzt nicht näher eingehen, nur ganz kurz so viel vorweg. Das war im November nach der Wahl von Trump, hat die Ökonomin Isabella Weber getwittert, jetzt ist es an der Zeit, endlich eine antifaschistische Wirtschaftspolitik zu machen, sinngemäß. Und daraufhin sind die Hintergründe dann nochmal mehr ins Bewusstsein geraten, nämlich dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, wie gesagt, dem Erstarken der Rechten und ökonomischen sozialen Krisenerscheinungen. Und das Erstarken der Rechten hat aber natürlich eine längere Geschichte. Das ist jetzt keine neue Erscheinung und es ist ja übrigens auch nicht nur in den USA tatsächlich so, dass die Zustimmung zu rechten Ideologien zunimmt, sondern es ist eine weltweite Erscheinung, auch in Europa. In Deutschland ist ja bekannt, da wurde die AfD bei der Bundestagswahl 2025 in vielen Landkreisen stärkste Partei und im Bundestag stellt sie mittlerweile mit 20,8% der Zweitstimmen und mit 152 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion. Das ist also Anlass des Diskurses, den Weber ausgelöst hat, ist also nicht neu.
Ja, es gibt da seit einigen Jahren deutlich mehr Forschung zu der Frage, welche sozialökonomischen Bedingungen für das Erstarken der Rechten eine Erklärung bieten. Und da kommt man sicherlich mittlerweile zu recht eindeutigen Ergebnissen, oder?
Absolut, wobei man vorwegnehmend nochmal ganz kurz sagen muss, dass eigentlich fast alle Studien, mit denen ich mich beschäftigt habe, darauf komme ich ja gleich jetzt zu sprechen, immer einräumen. Es gibt natürlich noch andere Gründe. Es geht jetzt nicht rein in diesen nur ökonomischen Gründen auf. Auf die wird dann in der Regel gar nicht so stark eingegangen, aber das muss man fairerweise sagen, dass das immer auch noch dazu erwähnt wird, dass das nicht so ökonomistisch verstanden werden kann. Ich steige mal ein kurz in diese Vielzahl der Studien, die ich mir angeguckt habe. Ich werde natürlich nicht jede einzelne Studie ausführlich darlegen. Das wäre viel, viel zu viel Stoff und wir werden natürlich wie immer in den Shownotes verlinken. Aber dankenswerterweise gab es in der jüngsten Zeit zwei Zusammenfassungen oder Auswertungen von Studien, an denen ich mich jetzt ein bisschen orientieren konnte. Einmal hat Stefan Kaufmann auf dem Blog Politik und Ökonomie eine Analyse von 6 Studien gemacht. Das war im Februar 2024. Und kurze Zeit später, im Mai 2024, hat das Portal Die Volksverpetzer auch 8 Studien ausgewertet, die sich teilweise ein bisschen decken mit denen, die Stefan Kaufmann ausgewertet hat. Und das Interessante ist, dass der Volksverpetzer mit seiner Auswertung von 8 Studien, das war eigentlich ein Faktencheck in Reaktion auf Christian Lindner, der mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in einem Interview mit diesen Zusammenhängen konfrontiert wurde. Also er, der ja ganz klar für Sparpolitik steht, wurde eben konfrontiert mit, das macht die Rechten stark. Und er hat geantwortet, daran glaube ich nicht.
Ja, so viel zur Wissenschaftsverleugnung.
Richtig.
Bei führenden Regierungsmitgliedern.
Genau.
Damals führenden Regierungsmitgliedern.
Damals, genau, zum Glück damals. Und deshalb hat der Volksverpetzer da nochmal einen Faktencheck gemacht. Also an diesen Studien orientiere ich mich ein bisschen. Die eine oder andere habe ich noch dazu gebracht und ich habe nur die verschiedenen interessanten Aspekte herausgearbeitet, die ich jetzt kurz vorstelle. Eine der Studien ging ein auf Kommunen in verschiedenen europäischen Regionen. Zum Beispiel wurde bei italienischen Gemeinden, die weniger als 5000 Einwohner haben, untersucht, wie sich die kommunale Kürzung, also bei öffentlichen Dienstleistungen, ausgewirkt hat auf das Wahlverhalten. Und da kam raus, also kommunale Kürzung war in dem Sinn so gemeint, da gab es eine Verwaltungsreform im Jahr 2010, die von der EU aufoktroniert wurde. Und die kennen wir ja alle, ne? Haben wir vier Dörfer, die hatten bislang alle ein, sagen wir mal, eine Poststelle und da wird jetzt in drei gestrichen und alle aus allen vier Dörfern müssen jetzt in dieses eine Dorf, wo jetzt nur noch die Post ist, ne? Also sowas kennt man ja aus der Vergangenheit durchaus. Verwaltungsreform bedeutet ja oft Synergieeffekte nutzen, in Anführungsstrichen Ressourcen ersparen. Das bedeutet natürlich, dass sich die Wegzeiten für die Leute dann auch verlängern, dass die wesentlich länger irgendwo hin brauchen. Das ist ein Aspekt und die haben eben diesen einen Aspekt mal genauer untersucht und festgestellt, dass da, wo die Leute tatsächlich da Nachteile erlitten haben, die rechten Stimmanteile hochgegangen sind und sich gegenüber den Einwanderinnen dann auch eine negative Haltung entwickelt hat.
Kurze Rückfrage, ging das nur in Anführungszeichen um die Verwaltungsreform und so längere Wege oder wurde auch ganz klar gekürzt an Leistungen wie jetzt Krankenhaus, Pflege, Bildung, Soziales?
Letzteres. Also es ging generell, also es heißt Einschränkung vom Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Da wurde eben auch das Stichwort hier öffentliche Verkehrsmittel, nehme ich auch an, Buslinien gestrichen oder sowas in der Richtung, was wir eben alles auch von hier kennen, ne? Und interessant ist eben, dass sich die Haltung gegenüber den Einwanderern dann negativ entwickelt hat. Also eigentlich was wir auch hier beobachten können. Es werden Ressourcen auf der kommunalen Ebene gespart und schuld ist da nicht diejenigen, die die Sparmaßnahmen durchgesetzt haben, sondern die Einwanderer.
Mhm.
Was auch noch interessant ist bei dieser einen Studie, dass die Ergebnisse auch nahegelegt haben, dass diese Verringerung der öffentlichen Dienste gar nicht unbedingt den sogenannten Umverteilungsparteien zugute kam, ne?
Das ist vielleicht auch gar nicht so erstaunlich, wenn du jetzt schon beschrieben hast, dass es diese verschärfte Ressourcenkonkurrenz gibt, politisch herbeigeführt, ja, und die wird aber nicht als Konflikt mit oben gedeutet, sondern ja eigentlich wie so eine weitere Entsolidarisierung nach unten, ne? Also gegen Geflüchtete, gegen Bürgergeldempfängerinnen. Und ich finde, wichtig dabei ist auch nochmal, sich so klar zu machen, ja, maßgeblich dafür ist eigentlich auch immer so eine politische Elite, ne, die das bis weit ins bürgerliche Lager hinein gerade mitbefeuert.
Genau, richtig, ja. Ich mache mal weiter. Es gibt noch ein anderes Studienergebnis, was ich erwähnenswert fand, nämlich man hat nochmal ganz gesondert untersucht, wie sich der Stimmenanteil bei rechten Parteien nach einer Wirtschaftskrise entwickelt hat. Ja. Und zwar genau da, wo man Folgen von Wirtschaftskrisen gespürt hat und die Regierung zusätzlich auch noch staatliche Leistungen gekürzt hat. Und dort gibt es jetzt eine sehr deutliche Zahl, die möchte ich mal ganz kurz ausnahmsweise nennen. Da schreiben die Forschenden, im Durchschnitt hat eine Reduzierung der regionalen öffentlichen Ausgaben um 1% zu einem Anstieg des Stimmenanteils extremer Parteien um 3 Prozentpunkte geführt. Also das finde ich irgendwie, das ist bei vielen Studien der Fall, dass sie das immer so ausrechnen, wie viel Prozent Kürzung ergab, wie viel Prozent Stimmenzuwachs der Rechten. Und eine andere Studie kam zum Schluss, das finde ich auch erwähnenswert, dass besonders dann in bestimmten Regionen rechts gewählt wurde, wenn Parteien, die eigentlich für Soziales stehen, die Sparmaßnahmen, sobald sie in der Regierung sind, eben mit unterstützen.
Na, das ist irgendwie auch, finde ich, total verständlich, ne, dass man dann so reagiert, weil man sich einfach denkt, wollt ihr uns eigentlich verarschen oder was? Also ich meine, diese Enttäuschung als so ein gut verständliches Motiv. Und ich glaube, das gibt uns auch nochmal einen ganz guten Hinweis auf einen Punkt, den du später nochmal vertiefen willst, Sabine, nämlich ja, Rolle und Wandel vor allem auch der Sozialdemokratie, ne?
Genau.
Wie sie ArbeiterInneninteressen vertreten hat oder nicht mehr vertritt.
Ja, genau. Eine andere Studie, und da lege ich jetzt eigentlich eher ein bisschen Wert darauf, auf die Formulierung, da schreiben die Forschenden, sie untersuchen in bereits eh schon wirtschaftlich schwachen Regionen, wenn dann dort Sparmaßnahmen durchgeführt werden, also jetzt nicht nach einer Krise, sondern eh schon strukturschwache Regionen, ne, dass in diesen strukturschwachen Regionen dann nach dem Durchführen der Sparmaßnahme rechtsradikale Parteien, ich zitiere, deutlich stärker an Stimmen gewannen als linksradikale Parteien. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Finde ich natürlich schwierig, dieser Vergleich zwischen links- und rechtsradikal, weil das eben insinuiert, dass es so eine gute Mitte gibt. Und wir werden später sehen, dass das nicht so ist, diese Mehr von der guten Mitte, ne? Aber was Sie betonen, es ist nämlich auch umgekehrt der Fall. Man konnte auch beobachten, dass die rechten Stimmenanteile wieder zurückgehen, sobald der Staat Geld für Soziales ausgibt oder für Infrastruktur. Ne? Und genau zu diesem Schluss kommt auch das Institut für Weltwirtschaft Kiel. Die haben nämlich auch mal untersucht, es gibt ja irgendwie, wenn du mal durch Brandenburg fährst mit dem Fahrrad, dann sieht man ja manchmal bei den Fahrradwegen solche blauen Schilder mit dem gelben Stern EU gefördert, ne? Also aus dem EU-Förderfonds weißt du dann, ah, okay, das hat jetzt irgendwie die EU finanziert, dass wir hier einen schönen Fahrradweg haben. Und genau solche europäische Regionalförderungen wurden ja in den Mitgliedstaaten, gerade bei den sogenannten schwächeren Mitgliedstaaten, ausgeschüttet. Und das wurde untersucht. Was hatte das für eine Auswirkung auf die Wahlergebnisse? Sie sagen also konkret, haben Sie beobachtet, 100 Euro EU-Regionalförderung pro Kopf, ja, in einer Region haben zu einem Rückgang des Stimmenanteils von rechten Parteien um etwa 0,5 Prozentpunkte geführt. Also du kannst eigentlich sagen, wenn wir jetzt in eine Region, wo viele Rechte sind, pro Kopf 500 Euro ausgeben, dann gehen die Stimmenanteile ganz stark zurück.
Aber das ist mir jetzt so ein bisschen zu...
Ja. Aber das ist das,
was eindeutig dieser Zusammenhang, so wie es jetzt dargestellt wird. Aber ja, das ist schon so der Tenor.
Das ist ein bisschen der Tenor.
Aber es wird schon auch nochmal relativiert ein Stück weit.
Ja,
das ist auch bei denen, die sagen dann auch, es gibt noch andere Faktoren.
Genau. Das mit den Zahlen ist, glaube ich, einfach nur eine Illustration. Mhm. Und empirisch wird es schon so sein, aber das wird schon auch so sein, dass da noch ganz andere viele Gründe eine Rolle spielen.
Ja, beziehungsweise, dass die das auch sehen, dass die eine Rolle spielen. Das hat mich jetzt mal interessiert, ja. Ja, mir fällt da ja auch nochmal ein Text zu ein, eine Leseempfehlung also an dieser Stelle. Jana Hensel hat in der Zeit, allerdings auch schon im Jahr 2024, einen Text mal geschrieben, Geld schützt nicht vor Radikalen. Und da guckt sie sich mal ein bisschen genauer an, dass es so einfach dann eben auch nicht ist. Ne? Also wenn man nur Geld ausschüttet über eine Region, dass dann die AfD-Stimmenanteile zurückgehen. Mhm. Weil sie sagt natürlich zu Recht, da gehören mehrere Faktoren dazu. Sie nennt es dann auch weichere Faktoren und kann nur empfehlen, sich diesen Text gerne mal durchzulesen. Der bringt in relativer Kürze sehr viele wichtige Gedanken dazu nochmal auf den Punkt. Ein paar Dinge haben sich verändert. Also zum Beispiel ein paar dieser großen Subventionsprojekte, die da erwähnt werden, wo der Bund Geld ausschüttet über dem Osten, die sind jetzt gescheitert, weil kommen gar nicht an den Start. Ne? Intel-Fabrik in Magdeburg. Aber ansonsten ist da sehr viel aktuell geblieben. Und war für mich auch nochmal so ein Merker, dass man sich eigentlich mal diese Subventionspolitik im großen Stil und deren regionale Auswirkungen nochmal genauer angucken müsste. Hm. Das wäre total interessant.
Genau. Und es ist natürlich widersprüchlich, ne? Eben, dass man eben auch gegenläufige Phänomene feststellen kann, die darauf verweisen, dass man da nochmal genauer hingucken muss, was die Gründe sind für die Wahlrechter Parteien. Ja, es ist widersprüchlicher als die Studien, die ich bislang kurz dargelegt habe, nahelegen. Aber ich möchte trotzdem noch mal was das unterstützt, den Zusammenhang sagen, nämlich auf den Brexit, wo im Jahr 2016 die britische Bevölkerung dafür gestimmt hat, mehrheitlich, dass sie aus der EU austreten wollen. Und da gibt es einen Wirtschaftswissenschaftler, der eben auch den Zusammenhang setzt zum Sparprogramm der britischen Regierung, die 2010 begonnen hat. Und dieses Sparprogramm, so sagt er, führte eben dazu, dass soziale Sicherung und Wohlfahrt pro Kopf der Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien real um 16% gesunken war.
Das ist eine irre Zahl, finde ich.
Total. Und er sagt, also in Regionen, die besonders von diesen Kürzungen betroffen war, hat die Partei UKIP, was die rechte Partei Großbritanniens ist, besonders hohe Zugewinne abermals bekommen, ne? Und die UKIP-Wähler waren auch die überwiegend für den EU-Austritt waren. Ja. Und Fetzers, also der Wirtschaftswissenschaftler heißt Fetzer, dessen Studie legt eben nahe, dass ohne diese Sparpolitik wahrscheinlich das Remain-Lager, also die Leute, die für den Verbleib in der EU waren, gewonnen hätten. Also der unterstützt diesen Zusammenhang insofern auch nochmal sehr stark.
Ja, das finde ich jetzt total spannend, weil man daran sieht, welche direkten politischen krassen Auswirkungen das dann haben kann. Aber das ist jetzt nicht ganz so optimistisch stimmt. Du hast aber auch Beispiele gefunden, wo es so ein bisschen positive Zukunftshoffnung gibt.
Ja, also ein bisschen so ähnlich wie vorhin, wo eben auch die EU-Regionalförderung stellenweise zu stagnierenden oder zurückgehenden Stimmen für die Rechte gewirkt haben oder geführt haben. Aber Auch die bereits erwähnte Isabella Weber erwähnt immer mal wieder solche Beispiele, wo es eben andersrum ist. Sie hat zusammen mit dem Ökonomen Tom Krebs, über den wir hier ja auch schon in der Folge gesprochen haben, mal in der letzten oder vorletzten, weiß ich gar nicht mehr, egal. Also Isabella Weber war ja maßgeblich beteiligt an der Gaspreisbremse in Deutschland, die im Jahr 2023 gegolten hat, wo also viele Menschen wirklich an ihrem Geldbeutel gemerkt haben, dass sie nicht so viel zahlen müssen, obwohl die Gaspreise gestiegen sind. Und da sind offensichtlich Weber und Krebs zufolge die Zustimmungswerte zur AfD stagniert. Ja. Und dann gibt es noch ein anderes Beispiel, da verweist sie gerne auf Spanien. In Spanien, die ja auch die Krise hatten und Inflation und so weiter, die haben ein ganz umfassendes Maßnahmenpaket umgesetzt. Die haben nämlich Mietpreiskontrollen umgesetzt, die haben die Gaspreise auch gedeckelt. Die haben Mehrwertsteuer abgesenkt auf Grundnahrungsmittel und die haben auch Übergewinnsteuern für Banken eingeführt, also so Isabella Weber. Und sie sagt eben, die rechtsextreme Partei in Spanien, die hat nämlich dadurch…
Die Vox, ne?
Die Vox, mhm. Genau. Die hat dadurch, so stellt sie den Zusammenhang her, bei der dann vorgezogenen Wahl im Jahr 2023 erheblich an Boden verloren.
Mhm, das ist sehr interessant, ja, dieser Zusammenhang auch nochmal. Gut, wir haben ja jetzt… einiges schon von dir gehört zu diesem Zusammenhang von staatlicher Wirtschaftspolitik, also Sparen oder Fördern und der Wahl rechter Parteien. Aber es gibt ja auch noch andere ökonomische Gründe, die genannt werden, also wo der Staat jetzt weniger direkt irgendwie verursachend ist, sondern eher vielleicht die Frage, wie er dann reagiert im Nachgang. Also Stichwort wäre die Inflation, ne? Ausgelöst durch die Eskalation und den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die ja auch von vielen Unternehmen genutzt wurde, um die Profite ein bisschen hochzutreiben, ne?
Genau, also Inflation ist relativ einhellig. Beispielhaft gibt es diese Studie vom Institut für Weltwirtschaft wieder Kiel, die eben auch ganz klar gesagt haben, nach dem Inflationsschock steigt der Stimmenanteil populistischer und extremistischer Parteien. Und auch bei Mieten, also wenn die Mieten steigen, das ist auch von Isabella Weber zitiert worden, eine Studie, die ausgerechnet hat, die Erhöhung der Miete um 1 Euro sorgt für ein Wachsen des Stimmenanteils der AfD bei Geringverdienenden um bis zu 4 Prozentpunkte.
Okay, kommen wir nochmal zu einer anderen Facette, die ja auch ein wichtiger Punkt ist. Es gibt ja auch sozusagen die Gemengelagen, da geht es eher um gefühlte Abstiegsängste, also wo Leute noch gar nicht sozusagen individuell materielle Einbußen zu verkraften haben. Dazu gibt es ja mittlerweile auch Studien, ne? Oder das ist auch ein wichtiger Punkt, wo angesetzt wird.
Genau, das sind einfach solche Situationen, das wird eben auch in einigen Studien gesagt, wo die Leute merken, das finde ich auch ganz einleuchtend, um mich rum wird alles schlechter, in der Nachbarschaft steigt überall die Miete, wird mich das auch treffen? Also da geht es eher um so eine Art vorweggenommene Angst, es geht um Kontrollverlust, es geht auch um Angst vor Statusverlust. Also wenn jetzt zum Beispiel deine Miete du nicht mehr bezahlen kannst und du musst ausziehen in eine Wohnung, du findest keine und so weiter, das kennen wir alle, was da für Ängste losgehen. Und da gibt es offensichtlich auch die Tendenz, dass dann da eher tendenziell die Rechten gewählt werden, obwohl man unmittelbar selbst jetzt gar nicht direkt von materiellen Einbußen betroffen ist, die reine Angst davor. Und dann gibt es noch einen anderen interessanten Aspekt, nämlich eine relative, also das Gefühl von einer relativen Verschlechterung. Das heißt, mir selber geht es gar nicht so schlecht, aber meine Situation finanziell zum Beispiel verschlechtert sich nicht. Ich bleibe gleich, aber um mich rum werden bestimmte Gruppen immer reicher. Und ich frage mich so ein bisschen, hey, ich streng mich ja auch total an. Wieso passiert bei mir nichts? Wieso bleibt es bei mir? Und andere ziehen an mir vorbei. Also das haben wir natürlich ganz besonders der Fall, wenn die soziale Ungleichheit so stark auseinanderdriftet. Ne? Solche relativen Abwertungsgefühle. Ne? Und Statusverlust gibt es auch in dem Sinne, dass wir beobachten können, in dem Moment, wo neue Technologien eingeführt werden, wie zum Beispiel jetzt die KI, dann werden alte Berufsbilder abqualifiziert. Die sind dann nicht mehr so wichtig. Schlägt sich auch nieder dann in perspektivisch niedrigere Löhne. Dafür werden andere Berufe, neue Berufsbilder hochqualifiziert. Das heißt, du bist ständig in so einem Ab- und Aufwärtsspiel durch diese Dynamik der kapitalistischen Vergesellschaftung, wo du dann immer wieder mit Abwertungsgefühlen und Statusverlustängsten konfrontiert wirst. Und auch das führt eben dazu, dass die Leute tendenziell eher rechts wählen und dass sie nicht so sehr die Umverteilungsparteien, wie das immer genannt wird, wählen, weil sie Angst haben, wenn ich jetzt noch was abgeben muss von dem wenigen, was ich habe, wenn ich jetzt noch verliere an diesem bisschen Status, um den ich eh fürchte, dann rutsche ich noch weiter ab. Deshalb wähle ich nicht die Linke.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch einen wichtigen Aspekt und vielleicht auch als Linke sich da anzugucken, warum haben wir es da so schwer? Also, dass man diese Facetten oder diese sozialpsychologischen Reaktionen darauf irgendwie nochmal ein bisschen stärker mit in den Blick nimmt, ne? Wenn man sich damit beschäftigt, Ja, wir haben jetzt von dir schon total viel gehört und viele Zusammenhänge, die du so dargestellt hast. Aber es gibt ja auch noch zu Recht anderen Einwand, wenn man sich mit solchen Studien beschäftigt. Und das ist der Einwand, dass Leute sagen, naja, ist ja alles schön und gut, da ist vielleicht auch was dran, aber es gibt eben auch einen Kern von Menschen, die haben einfach ein verfestigtes rechtsextremes Weltbild, eine rechtsextreme Einstellung und die wählen halt die AfD aus ganz anderen Gründen, nicht aus irgendwie ökonomischen Erwägungen. Und da spielt dann eben auch mit rein, dass es ja sehr festgefügte Ideologien oder anders gesagt auch menschenfeindliche Einstellungen gibt, also rassistische Einstellungen, antisemitische, islamfeindliche und so weiter. Und dass eben ja so ein auch marktradikal oder sozialdarwinistisch geprägtes Menschenbild und so in Solidarisierungserfahrung im neoliberalen Kapitalismus eine Rolle spielen, wenn man auf dieses Thema guckt, ne? Da ist ja auch total viel dran. Wie würdest du das einordnen oder so in Beziehung setzen zu den Studien, die du jetzt erwähnt hast?
Ja, das ist eine große Frage. Ich glaube, da widmen wir uns dann schrittweise. Vielleicht steige ich erstmal ein mit, es gibt tatsächlich mittlerweile einen breiten Konsens unter, ich nenne das jetzt mal die progressiven Ökonominnen und Ökonomen, die tatsächlich das auch so ganz deutlich sagen, dass es die neoliberale Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte sei, die den Auftrieb rechter Parteien stark befördert hat. Und da meinen die natürlich genau das, was wir ja eigentlich auch immer hier kritisieren, die neoliberale Praxis, Privatisierung, Marktgläubigkeit, die Ablehnung von staatlicher Interventionsmöglichkeit für, also zugunsten aller Menschen, der Mehrheit der Menschen. Das wird als wichtige Ursache für die Rechtsverschiebung betrachtet. Und vielleicht um ein Beispiel zu nennen, es gibt einen Autor, Fred Heusner heißt der, der kommt von der pluralen Ökonomik. Also die plurale Ökonomik ist so eine alternative Strömung in den Wirtschaftswissenschaften, die sich von der herrschenden VWL zu Recht, wie ich finde, abgrenzen. Und der hat relativ schnell, wenn man als Isabella diesen Tweet über antifaschistische Wirtschaftspolitik rausgehauen hat, reagiert mit, wie ich finde, einem sehr langen und guten Artikel. Und dort verweist er eben genau auf das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt progressive Ökonomen, die haben sich organisiert im Forum New Economy. Das ist noch relativ neu, wurde 2019 gegründet. Die machen eine Tagung, ich glaube, weiß gar nicht, ob jedes Jahr, aber im Jahr 2024 haben sie auf jeden Fall auf so einer Tagung auch eine Erklärung verabschiedet, der Berlin Summit Declaration oder Berliner Erklärung. Und da plädieren sie also eindeutig, das ist sowieso das Leitbild ihrer Plattform, ihrer neuen, dass sie für ein neues Leitbild in der Wirtschaftspolitik sind und das beschleunigen wollen. Und in dieser Erklärung, die heißt Winning Back the People, also die Leute zurückgewinnen, da sagen sie sehr klar, dass es zahlreiche Belege dafür gibt, dass die Unzufriedenheit der Menschen, die sich dann eben den rechten oder den rechtspopulistischen Parteien zuwenden, dass das zurückzuführen ist auf die marktgläubige, staatskritische, neoliberale Logik, die Austeritätspolitik, die selbst, das Vertrauen in die Selbstregulierung der Märkte und so weiter. Und durch diese neoliberale oder Neoliberalisierung des Kapitalismus hat dann die Fähigkeit der Regierung auch verloren, wirksam auf Krisen zu reagieren. Das war so im Grunde genommen die Erklärung.
Mhm. Ja, vielleicht nochmal kurz hinterhergeschoben. Diese Erklärung, die ist ja von ziemlich namhaften Ökonominnen und Ökonomen unterstützt worden, ne? Also ich glaube ungefähr 50 Namen stehen da drauf, darunter so bekannte Leute wie die Ökonomin Mariana Mazzucato oder der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze oder die Ungleichheitsforscher Branko Milanovic oder Thomas Piketty, aber auch der frühere IWF-Chefökonom Olivier Blanchard und aus Deutschland Jens Südekum von der Düsseldorfer Universität und ja hier schon häufiger erwähnt, die Ökonomin Isabella Weber, aber zum Beispiel auch die Nachhaltigkeitsforscherin Maya Göpel, ne? Die haben das unterzeichnet.
Genau, das meint ja auch mit einem relativ breiter Konsens, sehr prominent vertreten, dass, ich spitze jetzt mal zu, der Neoliberalismus ist schuld am Aufstieg der Rechten. Und es gibt ganz viele andere Studien, ich will jetzt da gar nicht mehr weiter drauf eingehen, nur ein Punkt, es gibt irgendwie in einer Publikation, wird auf die Parallelität hingewiesen von dem Deregulierungsprozess und Neoliberalisierungsprozess auf der Ebene der EU, die Ende der 70er Jahre begonnen hat und sich dann in den ganzen Mitgliedstaaten weiter verstärkt hat und einem anderen Prozess, der quasi zeitgleich entstanden ist, nämlich das Erstarken von Rechtspopulismus in den Mitgliedstaaten der EU. Es begann also fast zeitgleich und die Autoren dieser Publikation argumentieren, dass die Sparpolitik der EU, die sich dann runterdekliniert hat in die Länder, jetzt nicht direkt zu einem Machtgewinn der rechten Parteien geführt hat, aber zu wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen, die dann das Umfeld geschaffen haben, warum Leute rechts wählen. Und diese rechten Parteien, die da entstanden sind, die konnten sich eben als Alternative positionieren, indem sie dann die Themen wie Nationalismus, also eurokritisch, ne, Fremdenfeindlichkeit und so weiter und eben sehr kritisch gegenüber der europäischen sogenannten Integration gezeigt haben.
Mhm. So ist ja auch die AfD ursprünglich entstanden, ne?
Genau, als eurokritische Partei.
Mhm. Aber noch einmal zurück zum Thema. Wenn man sich jetzt diese Studien anguckt, dann kann man doch mit Fug und Recht sagen, man stolpert auch über so gegenläufige Trends oder Entwicklungen oder Sachen, die vielleicht erstmal irgendwie nicht so einfach erklärbar erscheinen. Nämlich zum Beispiel, dass jetzt auch in wohlhabenden Regionen, also in Baden-Württemberg jetzt meinetwegen, wo man denkt, da ist eine starke Wirtschaft, da gibt es noch viel Industrie, ja, dass auch da die AfD mehr und mehr gewählt wird.
Ja, du musst jetzt ein bisschen lachen, das ist meine Hut. Also ich komme ja aus Baden-Württemberg, ne? Und wenn ich dann da unten bin, denke ich immer, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich meine, das ist wirklich so ein reiches Bundesland. Ja, was wählt ihr, die AfD? Aber in der Tat wird es auch so erklärt von WissenschaftlerInnen. Da haben die halt eben Angst, dass dieser Status nicht mehr erhalten bleibt. Ne? Die haben also die Erzählung von der Deindustrialisierung Deutschlands. Ja, die haben dort insbesondere, in Baden-Württemberg ist ja auch die Automobilindustrie sehr stark. Ne? Und jetzt hören wir überall Deindustrialisierung rauf und runter. Und es gibt auch negative Reflexe, wenn man da nur das Wort Transformation hört. Energiewende, Mobilitätswende wird natürlich sofort verbunden mit Jobverlust oder mit, da kommen wir da nicht mehr mit und so weiter. Also das ist vielleicht...
Da können wir an der Stelle nochmal auf unser Interview mit Rhonda Koch in der letzten Folge zum Thema Krise der Automobilindustrie verweisen.
Genau, das tolle Interview, genau. Richtig. Also es ist insofern auch erklärbar, warum eben auch in solchen Regionen dann AfD gewählt wird. Und die Zusammensetzung der AfD-Wählerschaft hat sich auch seit ihrer Gründung verändert, eben von dieser bürgerlichen Anti-Euro-Partei. Ist sie dann doch heute zu einer Partei geworden, die unter den ArbeiterInnen und Arbeitslosen dann doch die meistgewählte Partei ist, ja. Und ich finde natürlich auch, es wird natürlich auch von Angestellten gewählt, von Menschen aus der Mitte, wie es so schön heißt. Aber was ich natürlich auch ein widersprüchliches Phänomen finde, jetzt nochmal auf diese Studien zurückzukommen, ist, dass wir natürlich jetzt gerade sehen, wie Leute wie Elon Musk oder Peter Thiel, also die super, super Reichen, auch super rechtsradikal sind und die gehören jetzt wirklich nicht zu den Abgehängten.
Ja, ein total wichtiger Punkt. Also einerseits dieses, wir müssen den Blick weiten. Ne? Ich meine, bei der letzten Bundestagswahl haben ja ungefähr 10 Millionen Menschen die AfD gewählt. Das natürlich mittlerweile wirklich aus allen unterschiedlichen sozialen Schichten oder Klassen. Und jetzt nochmal dein Stichwort Musk und Thiel. Das finde ich auch wichtig. Du hattest ja schon Friedrich Häusner erwähnt, der sich ja auch mit der antifaschistischen Wirtschaftspolitik auseinandergesetzt hat. Und der macht dazu ja auch nochmal eine wichtige Ergänzung, finde ich. Der sagt, Teile der Menschen, die jetzt die antifaschistische Wirtschaftspolitik stärken wollen, die gucken für ihn so ein bisschen zu stark auf die Rolle der unteren Klassen als Treiber der Faschisierung und zu wenig auf die treibende Rolle der ökonomischen Eliten. Ne? Das ist jetzt auch nicht nur seine Meinung, sondern die wird auch von anderen Leuten vertreten. Mhm. Und das heißt, es ist schon wichtig, sich auch so Leute anzugucken, wie jetzt Musk und Thiel, die ganz klar zu diesem, bei Thiel jetzt, libertären, antidemokratischen Rechten gehören. Ne? Aber er sagt vor allem auch nochmal, man muss den gesamten Epochenbruch in den Blick nehmen. Also, dass wir gerade eine neue, radikalisierte Form von Klassenherrschaft erleben. Ne? Und da fand ich interessant, dass er sagt, das kann man halt auf so einen Punkt bringen, dass der gemeinsame Kern dieses Bruchs oder dieser Entwicklung in diese Richtung ist, dass wir eben ja eine sehr offene Affirmation mittlerweile von Ungleichheit da erleben, mehr Herrschaft und Gewalt und eben die Schranken und rücksichtslose Akkumulation von Kapital. Ne? Das finde ich auf jeden Fall einen total wichtigen Aspekt in der ganzen Debatte, den wir heute hier haben. Und da verlinken wir gerne nochmal auf seinen Vortrag, den er an der Universität Siegen zu dem Thema gehalten hat.
Ja.
Genau, das heißt, man muss auf jeden Fall nach oben gucken. Das ist das, was Friedrich Häusner auch als wichtigen Impuls so mitgibt in die Debatte. Und das zeigt uns eben auch nochmal, dass das Bild von den ausschließlich armen, abgehängten rechten Wählerinnen, ne, dass das also einfach nicht stimmt.
Nee, das geht also darin nicht auf. Trotzdem ist, ich habe natürlich dann auch nochmal geguckt nach irgendwelchen Studien, warum wählen eigentlich Reiche rechts, also wirklich wohlhabende Leute. Und das ist dann, führt auf eine ganz paradoxe Antwort, weil es ist jetzt eigentlich ganz klar, weil die rechten Parteien haben, also insbesondere jetzt, schauen wir uns mal die AfD in Deutschland an, ein urst neoliberales Programm, wo die Reichen eindeutig begünstigt werden, ne? Reiche sind per se erstmal, wenn ich jetzt mal TaxMeNow ausblende, gegen Vermögensteuer, überhaupt gegen irgendwelche Steuer, alles, was sie in irgendeiner Form belastet, sind sie dagegen. Insofern ist das jetzt nicht so eine Überraschung, finde ich, warum Reiche rechts wählen, weil sie da begünstigt werden. Sieht man ja in den USA, was du jetzt ja auch schon gesagt hast. Aber das Paradoxe ist, jetzt wird in diesen Studien der Zusammenhang hergestellt, dass Leute, die von Sparpolitik und von neoliberaler Politik benachteiligt sind, ausgerechnet eine Partei wählen, die gegen ihre eigenen Interessen Politik macht. Das ist ja wirklich erklärungsbedürftig.
Ja, das stimmt.
Genau. Und wenn wir uns das AfD-Grundsatzprogramm angucken, dann findest du das alles wieder. Je mehr Wettbewerb, desto besser. Der Staat muss sparen und Ausgaben kürzen, sind natürlich auch Sozialausgaben gemeint. Die AfD ist gegen die Vermögensteuer, sie will die Erbschaftssteuer abschaffen, sie will die Schuldenbremse beibehalten und, und. Also man könnte mal sagen, ganz normales neoliberales Wirtschaftsprogramm.
Mhm. Aber was ist es dann genau, dass die Leute trotzdem die AfD wählen? Also auch die Menschen, die ganz klar davon sozial extrem benachteiligt sein werden?
Also es ist ja wirklich, wenn man sich jetzt überlegt, in meiner Wahrnehmung ist die Linke derzeit die einzige Partei, die wirklich ein ausgesprochen soziales Profil hat. Na, und gut, die hatte jetzt auch relativ viel Erfolg bei der letzten Wahl. Aber wenn man jetzt sich die Zeit davor anguckt, konnte sie jetzt mit diesem sozialen Profil interessanterweise nicht bei den Leuten punkten, die aufgrund wirtschaftlicher Benachteiligung oder schlechten Folgen und so weiter dann eben dann doch eher die Rechte gewählt haben. Vorhin haben wir ja schon mal so einen Grund angedeutet, nämlich bei der Umverteilung haben halt viele auch Angst, dass sie jetzt noch was abgeben müssen von dem, was sie haben. Na, da müsste man sich jetzt wahrscheinlich auch noch genau die Einkommensschichten, die das wirklich betrifft, angucken. Aber was jetzt natürlich noch dazu kommt, ist, dass Neoliberalismus auch eine Ideologie ist, die jeden solidarischen Gedanken zunichte macht in diesem starken Betonen von jeder muss für sich gucken, ne? Es gibt allerdings schon sehr viel ältere Debatten und Erklärungen, die das ganz anders nochmal, als wir jetzt bisher besprochen haben, versuchen zu erklären. Und diese Debatten reichen zurück vor die erste Amtszeit von Donald Trump. Ja, und ich beispielhaft vielleicht mal nenne ich Sebastian Friedrich. Der ist Journalist, arbeitet unter anderem für den Norddeutschen Rundfunk und der hat in einem Buch jetzt jüngst gerade einen Text veröffentlicht, wo er schreibt, also das Buch heißt Rechts, wo die Mitte ist, die AfD und die Modernisierung des Rechtsextremismus. Und da schreibt Sebastian Friedrich, dass das Jahr 2016 als das Jahr gilt, wo das Bürgertum, ich verkürze es jetzt mal, die Arbeiterinnenklasse wieder entdeckt hat. Der öffentliche Diskurs auch und das bürgerliche Feuilleton auch. Ja, also die Arbeiterinnenklasse war plötzlich wieder im öffentlichen Interesse. Warum? Weil zu jener Zeit im März 2016 drei Landtagswahlen waren und Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt war dann die AfD jeweils die stärkste Partei unter den Arbeiterinnen und Arbeitslosen. So, und da sind dann plötzlich alle aufgeschreckt. Dazu gab es außerdem natürlich dann auch diese Trump-Wahl 2016 ja schon, dann gab es das Brexit-Votum und dann ist auch in dieser Zeit ungefähr das Buch erschienen, Die Rückkehr nach Reims von Didier Eribon. Didier Eribon ist ein ganz bekannter französischer Soziologe, der durch ein, wie soll ich sagen, sehr stark biografisch geleitetes Buch, nämlich Die Rückkehr nach Reims, berühmt geworden ist, zuerst in Frankreich mit etwas Zeitverzögerung, dann auch in Deutschland, wo er thematisiert, wie seine eigene Familie früher Kommunisten, dann später Front National gewählt haben. Und er zeichnet diesen Weg quasi anhand seiner eigenen Biografie nach.
Mhm.
Und Eribon sieht eben die Verantwortung für diesen Wandel bei der französischen Linken, insbesondere bei der Sozialdemokratie und bei den Intellektuellen. Er sagt nämlich, dass die Linke den Klassenbegriff und die Interessen der Arbeiterschaft vernachlässigt hat. Und dadurch, dass sie quasi nicht mehr auf die Klasse geguckt hat, sondern auf andere, so komme ich jetzt gleich dazu, sind rechte Parteien in diese Lücke gesprungen. Ja, und es gibt noch eine andere Person, die das ähnlich sagt, nämlich Nancy Fraser. Das ist eine US-amerikanische Philosophin, eine feministische Theoretikerin. Da versteht man dann nochmal besser, was Didier Eribon eigentlich meint. Sie spricht von einem progressiven Neoliberalismus, der schuld daran ist, dass die Rechten erstarken konnten. Und mit progressiver Neoliberalismus meint sie im Grunde genommen, dass die Linksliberalen kulturell progressiv auch Geländegewinne kriegen konnten. Also sagen wir mal so, es gab sowas in Deutschland wie zum Beispiel die Einführung der Lebenspartnerschaft. Ja. Mhm. Also 2001 war das, glaube ich, dass die unter der damaligen Regierung konnten, die dann Homosexuelle eine eheähnliche Partnerschaft eingehen, bestimmte Rechte kriegen, die sie vorher nicht hatten und so weiter. Gleichzeitig wurde aber der Spitzensteuersatz gesenkt, also die Reichen wurden begünstigt. Also nur um das mal so zu bebildern, was das bedeutet, der progressive Neoliberalismus, du kannst es eigentlich zuspitzen auf, okay, ihr dürft eure sexuelle Freiheit ausleben, dafür müsst ihr mehr arbeiten, bekommt weniger Geld und müsst mit mehr soziale Ungleichheit leben.
Sehr schön zusammengefasst.
Das ist so, das ist der progressive Neoliberalismus. Ja. Die Linksliberalen haben sich gefreut, juhu, wir sind jetzt gleichgestellt auf verschiedenen Bereichen, ne? Aber über Klasse wurde nicht mehr nachgedacht. Es ist im Grunde die alte Debatte zwischen diesem Auseinanderspielen von Klasse versus Identität, die hier als Grund genannt wird, also in diesen alten Debatten, warum die Rechte und nicht die Linke gewählt wird. Was sagst du dazu, Eva?
Ja, ich finde das einen total wichtigen Punkt und Blick da drauf. Und ich habe nur immer so ein bisschen meine Probleme damit, wenn das dann so arg verengt interpretiert wird, ja, also oder so Geisterdebatten irgendwie um diesen Widerspruch geführt werden. Also, dass man dann irgendwie auf so Pappkameraden eindrischt, die eigentlich überhaupt nicht existieren innerhalb der Linken. Also irgendwie dann Vorwürfe aufmacht, da habt ihr die Klasse verraten, wo ich sagen würde, nee, ihr versteht jetzt gerade nicht, was Klasse verraten dann bedeutet, ja, weil das ist nicht das Ausspielen gegen die Identitätspolitik. Aber das ist so ein bisschen jetzt am Rande, ne?
Total.
So, ich finde dieses analytische Gerüst, was Fraser da bietet, das finde ich total überzeugend.
Finde ich auch. Ich denke genau das Gleiche wie du. Ich finde, das war ja damals auch, was Wagenknecht der Partei Die Linke damals vorgeworfen hat, dass sie genau das machen würde. Und ich finde, Wagenknecht hatte die falsche Zielgruppe, weil für eine bestimmte Zielgruppe stimmt das schon. Die würde ich dann eher in so ein grünes Milieu packen, die so ein bisschen progressiv tatsächlich sind, aber auch die Klasse nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben. Also grünes Milieu meine ich jetzt gar nicht mit parteiförmig, sondern eher tatsächlich Milieu, gut bürgerlich und so weiter. Mhm. Das stimmt, aber es ist, glaube ich, schwierig zu sagen, genau das ist jetzt der Grund. Wahrscheinlich ist es aber schon ein Einflussfaktor gewesen fürs Erstarken der Rechten. Das würde ich schon auch denken.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde diese Frage von der ArbeiterInnenklasse, die ja auch natürlich gedacht werden muss als eine keine monolithische ArbeiterInnenklasse, die ja auch immer diverser, migrantischer, weiblich geprägter geworden ist über die Jahre und Jahrzehnte, dass der sozusagen die politische Repräsentation flöten geht, beziehungsweise sie ihre ehemals verbündeten Partei, jetzt mal platt gesagt, als Gegner dann vor sich stehen hat, weil die krassesten Sozialkürzungen Hallo Rot-Grün durchsetzen. Das ist natürlich ein total wichtiger Grund, ne?
Absolut, genau.
Ja. Ja, Sabine, vielen Dank. Diese ganzen Studien, um jetzt mal eine Bilanz zu ziehen, die verweisen ja auf einen sehr klaren Zusammenhang, was sozialökonomische Gründe und einen Rechtsruck angeht. Und vor diesem Hintergrund finde ich es auch nochmal allzu verständlich, dass die Forderung nach einer antifaschistischen Wirtschaftspolitik laut wird oder wie das Lia Becker in einem neuen Text genannt hat bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Forderung nach einem sozialen Antifaschismus. Ne? Also an dieser Stelle auch nochmal eine ganz herzliche Leseempfehlung auf die neue Ausgabe der Zeitschrift Luxemburg mit dem Titel Gegen die Zerstörung der Zukunft. Da findet man den Text drin und viele weitere interessante Texte. Aber auch nochmal eine Leseempfehlung für das Dossier Kampf gegen Rechts der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ne? Das ist ein kleiner Werbeblock-Einschub. Genau. Also ich finde es total einleuchtend, ne? Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Sozialer Antifaschismus, darüber müssen wir eigentlich jetzt sprechen oder eben über antifaschistische Wirtschaftspolitik, oder?
Genau, das ist zumindest mal der Auslöser gewesen auch für diesen Diskurs und eine dann daraufhin vielleicht auch recht plausible Reaktion. Ich möchte aber jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir so ganz langsam zum Ende der ersten Folge, auf das Ende der ersten Folge zusteuern, nochmal sagen, es gab ja verschiedene Kritiken auch in diesem Text von Stefan Kaufmann an diesen ganzen verschiedenen Studien und zwar gar nicht unbedingt an den Ergebnissen, sondern an der Art der Fragestellung. Und auf ein paar gehen wir in der nächsten Folge ein. Einen möchte ich gerne jetzt schon hervorheben. Da richtet sich die Kritik daran, dass die Forschenden davon ausgehen, indem sie formulieren, die Regierung hat es verpasst, die Verlierer des Strukturwandels zu schützen. Die Regierung hat sich nicht gekümmert um die, die da halt jetzt verlieren durch die Sparmaßnahmen. Das sind immer, es heißt irgendwie, dadurch nimmt das Vertrauen in die Regierung ab. So sind da die Formulierungen, ja.
Dahinter steht so die Idee, wir müssen uns nur besser erklären.
Genau, genau, genau. Es kommt zu einem Gefühl der Trennung von den etablierten politischen Parteien. Also das hat zum einen, das ist jetzt eher mein Punkt, was sehr paternalistisches, ja. Also wir müssen die armen Verlierer schützen, wo ich manchmal denke, denkt doch mal über das nach, was ihr macht. warum es Verlierer gibt, ja.
Mhm.
Und das Zweite ist, und das ist eben das Kaufmann-Argument, es ist halt latent parteiisch. Es wird eben, wie du sagst, die Notwendigkeit des Strukturwandels gar nicht hinterfragt, ne? Sondern es wird nur gesagt, ist halt schlecht erklärt worden und auch schlecht aufgefangen worden. Okay, das muss man auch sagen. Also auf jeden Fall darf man nicht vergessen, das sind wirklich ganz gezielte Verschlechterung der Lage der Menschen, die von den jeweiligen Regierungen durchgeführt werden. Punkt.
Mhm.
Das fand ich einen guten Punkt und das war aber, wie ich schon gesagt habe, nicht die ganze Kritik. Es gibt noch mehr kritischen Blick auf diesen beobachteten Zusammenhang und da möchte ich vielleicht ganz kurz was jetzt schon so ein bisschen als Cliffhanger für die nächste Folge sagen. Man muss natürlich berücksichtigen, dass es immer einen Unterschied gibt zwischen Korrelation und Kausalität. Also Korrelation,
das musst du erklären.
Genau, das mache ich, versuche ich gerade. Korrelation ist, ich beobachte zum Beispiel, dass Leute in irgendeinem Garten, es scheint die Sonne, den Tisch decken und einem Baum, der um die Ecke steht, nistet irgendwie, keine Ahnung, ein Vogel und der kommt angeflogen. So, kommt der Vogel jetzt angeflogen, weil die Leute den Tisch gedeckt haben? Also es ist quasi, es wird etwas beobachtet, was zeitgleich oder nacheinander, in diesem Fall jetzt bei den Studien, stattfindet und eigentlich müsste man sagen, das ist jetzt noch keine Kausalität. Es ist noch nicht gesagt, dass die Leute wirklich die AfD wählen, weil in ihrem Ort kein Bus mehr fährt. Es ist aber sehr naheliegend, dass das der Fall ist, ne? Also man muss also tatsächlich auch noch mal ein paar Schritte tiefer gehen, um dem Futter zu geben, dem, was man da beobachtet hat. Also die Kausalität, warum tun sie es denn? Und nicht, dass es zu beobachten ist, dass sie es tun. Und das wird eben Thema der nächsten Folge werden, dass wir das versuchen zu unterfüttern. Und wir haben ja schon ein paar Erklärungen jetzt in dieser Folge gehabt, hast du ja auch gesagt, aber die Sozialdemokratie, die, wie wir das eben besprochen haben, da ihre Vertretung der Arbeiterklasse sträflich vernachlässigt hat, bis hin zu aufgegeben hat, ja, und so weiter und so fort. Aber es geht eben auch noch sehr viel weiter. Es muss nämlich auch berücksichtigt werden, auf was für ein vorhandenes tiefer verankertes Denkmuster, auf welche Prägung des Alltagsverständnisses im Neoliberalismus stößt diese Sparpolitik. Das erklärt dann nochmal viel, viel mehr. Aber das ist dann nächste Folge dran. Da muss ich dich also noch etwas vertrösten mit den Antworten zu dieser Frage, die du gestellt hast, mit dem sozialdarwinistischen geprägten Menschenbild und so weiter und so fort.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Fortsetzung. Und damit sind wir für die heutige Folge am Ende. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Anregungen und Kritik könnt ihr uns wie immer schicken an armutszeugnis@rosalux.org. Und damit sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auf Wiederhören.